2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast ist Schweizer Nationalspieler. Er spielte in der Saison 2023-24 für den TSV Eisenach, wurde in der gleichen Saison Torschützenkönig und Swiss Player of the Year. Herzlich willkommen, Manuel Zehner. Ja, Manuel, vielen Dank, dass du unser Gast heute bist in unserem Podcast. Wie geht es dir aktuell?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Gut, ich glaube, jeder Handballer kennt das, wenn die Saison mal vorbei ist, bisschen runterfahren, Familie besuchen, es ist immer eine schöne Zeit.
Sehr schön. Wir wollen dir erstmal noch gratulieren, und zwar zur Torschützenkrone der Bundesliga mit 277 Treffern, zum Nichtabstieg natürlich mit Eisenach, und du bist ausgezeichnet worden zum Swiss Player of the Year. Was bedeutet dir das?
Vielen Dank. Ja, also zwei davon sind Einzelauszeichnungen. Das sind schöne Bestätigungen für das, was man die ganze Saison gemacht hat. Und das andere natürlich ein Riesenerfolg mit Eisenach, was wir uns vor der Saison vorgenommen haben. Dass wir das so geschafft haben, schon frühzeitig in der Saison, das war echt cool.
Ich habe mir das passende YouTube-Video angeguckt zu Swiss Player of the Year. Also das ist schon erstaunlich, wie gut du Hochdeutsch sprechen kannst, wenn ich da sehe, wie du Schweizerdeutsch redest.
Ja, ich habe deutsche Wurzeln. Meine Mama ist Deutsche, meine Oma lebt noch im Allgäu. Deswegen habe ich das von klein auf so ein bisschen mitbekommen.
Ah, siehst du, jetzt mal wieder ein Wort dabei, Schweizerdeutsch.
Ja, du hast gesagt, Sommerpause haben wir. Wie nutzt du diese Zeit für dich gerade?
Also jetzt mal am Anfang, die ersten ein, zwei Wochen komplett einfach runterfahren, mit der Familie die Zeit genießen, Freunde treffen hier in der Schweiz, die ich sonst das ganze Jahr nicht so sehe. Jetzt beginnt so langsam aber auch wieder der Aufbau. Also ich habe auch vorher schon ein bisschen was gemacht. Aber jetzt geht es natürlich darum, die Fitness zu halten, das Kraftlevel zu halten und einfach die Zeit genießen, die ich habe. Mal mich nicht mit Taktik beschäftigen, nicht mit Handball, einfach runterfahren und die Zeit genießen.
Ja, wir haben ja Micha Kaufmann auch gefragt, als wir in Eisenach waren, ob er euch einen Fitnessplan mitgegeben hat. Wie sieht denn dein Fitnessplan momentan aus?
Viel Krafttraining, viel Laufen. Also ich probiere jeden Tag was zu machen, entweder ein Krafttraining oder ein Lauftraining. Und das wird jetzt immer mehr, also von Woche zu Woche steigern.
Wie zufrieden bist du mit deiner zweiten Saison?
Ja, ich glaube, grundsätzlich kann ich schon zufrieden sein. Aber ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der immer mehr möchte, der auch jetzt nach dieser Saison viele Spiele sieht, in der ich definitiv hätte mehr machen können, wo ich Fehler gemacht habe, die ich eigentlich nicht machen möchte. Aber im Großen und Ganzen hätte ich wahrscheinlich die Saison vorher so genommen.
Henning hat gesagt, in der Abwehr fehlt noch ein bisschen. Siehst du das genauso? Oder?
Ja, definitiv. Ich habe am Anfang der Saison ein bisschen auf 1 gedeckt bei uns, aber das haben wir dann schnell gewechselt, weil es schon sehr viel war, auf 1 zu decken und vorne bekommen Mitte. Aber ist definitiv eine Baustelle von mir. Und je nach Trainer oder je nach Spiel, je nach Mannschaft, wo ich bin, brauche ich das vielleicht irgendwann. Und daran muss ich arbeiten.
Ja, wie sieht das konkret aus? Also außerhalb von, ich sag mal, von Training, von Mannschaftstraining, hast du da für dich Übungen oder guckst du dir vielleicht nochmal Videos an? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Wie versuchst du dich in dem Bereich dann auch zu entwickeln und zu verbessern?
Also jetzt diese Saison war das eigentlich eher gar nicht, weil ich mich wirklich auf das Spiel konzentriert habe, was ich für Eisenach gebraucht habe. Und das war komplett der Angriff, weil ich so ein bisschen verantwortlich war, was wir dort machen. Die ganzen 1-1-Situationen und die Abwehr, die war jetzt so ein bisschen zweitrangig. Ich denke, dass das jetzt vielleicht in der Vorbereitung wieder ein bisschen mehr kommt. Aber bisher war das ja sehr angriffslastig.
Andi Schmidt ist auch dreimal MVP in der Bundesliga geworden ohne Abwehr.
Fünfmal.
Fünfmal, okay, fünfmal. Ja. Nee. dann braucht man das nicht. Ein guter Spieler hat mal gesagt, Abwehr steht nicht in der Zeitung, deswegen.
Da hat er recht, ja.
Stimmt, ja. Da stehen nur die Tore drin.
Was gibt's im Angriff? Wo gibt's da Punkte für dich, wo du dich verbessern möchtest?
Definitiv in diesen 1-1-Situationen und in den Würfen eine Linie reinzubringen. Ich glaube, mein Spiel ist aktuell noch sehr
Stabilität.
Ja, genau, Stabilität, klare Aktionen, dass ich weiß, welche Aktionen mir helfen und welche Aktionen soll ich ausstreichen. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass ich da so ein bisschen eine Linie reinbringe.
Aber da müssen doch die anderen besser werden, nicht du?
Nee.
Hat er jetzt kurz überlegt.
Ja. Nee, also das hängt ja schon komplett von mir ab, ob was für Würfe ich nehme, was für 1-1-Situationen, welche Pässe ich spiele.
Wir hatten gerade Andi Schmid. Was spielt Andi Schmid für dich für eine Rolle? Also für dich vielleicht persönlich, weil ihr spielt ja beide da ja vielleicht einen ähnlichen Stil, das Spiel, ich sag mal, anführen, Ball verteilen und so weiter. Welche Rolle spielt der bisher in deiner Karriere?
Ja, auch eine große. Also neben Mischa, den wir vorher schon angesprochen haben, der natürlich so ein bisschen eine Mentorrolle bei mir eingenommen hat, ist Andi halt eine Ansprechperson, die das Business komplett kennt, die Position Rückraum-Mitte komplett kennt. Und von ihm kann ich sehr viel lernen. Und jetzt ist er noch mein Trainer in der Schweiz. Das ist natürlich ein richtig guter Input für mich, den ich überall mitnehmen kann, ja.
Was waren die entscheidenden Faktoren, damit Eisenach so erfolgreich war und nicht abgestiegen ist?
Ja, das war definitiv, dass wir einen genauen Plan hatten. Also wir hatten von Anfang an der Saison mit Mischa einen Trainer, der klar wusste, was wir zu tun haben, damit wir das Ganze schaffen. Er hat jedem Spieler eine klare Rolle gegeben und das hat man, glaube ich, über die ganze Saison gemerkt, dass jeder Spieler wichtig war für uns.
Also meinst du schon, dass Mischa genau wusste vor der Saison, wie die Saison ablaufen wird und dass ihr damit nicht absteigt mit dieser 3-3-Deckung?
Ja, Mischa wollte halt was anderes ausprobieren. Also er hat sich halt viele Aufsteiger in den letzten Jahren angeschaut und hat gesehen, dass alle Mannschaften hochkommen und das mit einer 6-0 probieren und wieder absteigen. Und er wusste, dass wir nicht die besten Einzelspieler haben und wusste, dass wenn wir das einfach normal probieren, wie das jeder andere probiert, dass es wahrscheinlich nicht klappen wird. Und deswegen hat er probiert, einen Weg zu finden, wie wir vielleicht die Mannschaften überraschen können oder wie wir das anders machen können. Und ich glaube, also man hat in vielen Spielen gesehen, dass es auch mal nicht funktioniert, ne? Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat das sehr gut funktioniert und ich glaube, das war so ein bisschen die DNA, die uns ausgezeichnet hat.
Jetzt spielst du nicht unbedingt viel Abwehr, aber war das für die anderen Mitspieler doch anstrengender, diese 3-3-Deckung zu spielen als diese ganz normale 6-0?
Ja, diese Frage kam oft. Mischa hat dann immer gesagt, ja, aber es ist dann auch genauso anstrengend auch für den Angriff. Also ich nehme an, dass wenn man gegen diese Abwehr spielt, 60 Minuten, dass das auch für den Angriff, für den Kopf und für die Beine sehr, sehr viel Belastung ist. Deswegen, ja, ist es auch für uns eine Belastung, aber definitiv auch für den Gegner.
Der Mischa Kaufmann hatte uns im Gespräch gesagt gehabt, es gibt, ich glaube, über 30 Varianten, dieses 3-3 oder diese sehr offensive Abwehr zu spielen. Kannst du uns da ein paar Details, also müssen jetzt nicht 30 sein, aber was sind da die Nuancen? Ist das abhängig vom Gegner, wo der Gegner seine Stärken oder vielleicht Schwächen hat? Oder kannst du dazu was sagen?
Also erstmal, ich kenne auch nicht alle 30, weil ich da nicht so tief drin bin. Aber wir haben verschiedene Namen in der Abwehr. Zum Beispiel, wenn du einen Rückraum hast, der eher langsam ist, dann probieren wir das offensiv zu lösen. Das nennt sich dann Korea. Das ist dann, wenn wir wirklich offensiv kommen ins 3-3. Dann hast du Mannschaften, die nicht gut vom Rückraum werfen. Dann gehen wir eher defensiv in das 5-1. Und je nach Auslösung, die der Gegner spielt, ein Übergang oder so, dann lösen wir das im 4-2 oder wir lösen das im 3-3, 5-1. Und all diese Auslösungen haben quasi einen Namen. Das heißt, Mischa ruft rein, jetzt, wenn sie einen Übergang spielen, spielen wir Korea. Oder jetzt, wenn sie einen Übergang spielen, dann spielen wir Kiel. Kiel bedeutet, dass wir zurückgehen ins 6-0. Und so haben wir halt für jede Situation einen Namen, ja, dass jeder genau weiß, was er machen muss.
Aber was macht ihr beim 7 gegen 6?
Ja, Da haben wir, glaube ich, auch verschiedene Varianten. Also da haben wir auch einmal, glaube ich, das Kiel, dass wir zurückgehen ins 6-0. Wir haben das Pressing vom Außen, der den Spieler wegnimmt, der die Entscheidung trifft. Auch verschiedene Varianten. Aber ich glaube, da müsstet ihr jetzt am besten entweder Mischa fragen oder Philipp, der bei uns für die Abwehr zuständig ist.
Wir haben ja viele Auszeiten auch von euch erlebt. Und der Mischa Kaufmann ist wirklich da sehr positiv verrückt. Was schön war, immer klare Anweisungen. Emotional auch klare persönliche Ansprachen. Und es gab ein Spiel in Balingen, wo ihr beide dann ins Gespräch gegangen seid und dann auch, ich möchte jetzt sagen, nicht die Sprache, aber den Dialekt gewechselt habt. Was war der Grund des Sprachwechsels? Oder kannst du dich daran erinnern, an die Situation?
Ja, das war, die Situation war, dass ich nicht ganz zufrieden war mit den Auswechslungen. Er war nicht zufrieden, wie ich gespielt habe, so wie es halt vorkommt im Handball. Aber ich glaube, man muss dazu sagen, dass wir halt beides Menschen sind, die sehr, sehr ehrgeizig sind. Und wenn zwei Menschen was erreichen wollen, dann prallen die halt mal aufeinander. Das ist jetzt nichts, was uns irgendwie persönlich angeht. Nach dem Spiel schütten wir uns die Hand und alles ist in Ordnung. Aber er will mich besser machen, ich will besser werden und dann knallt es halt mal. Ich glaube, das war früher nicht anders. Heute gibt es viele Menschen, natürlich berichtet da dann die Bildzeitung drüber und jeder sieht das, aber ich nehme an, früher war das gang und gäbe und wenn das heute mal passiert, dann steht das direkt überall in den Zeitungen, aber für mich gehört das dazu. Ich möchte besser werden und er macht mich besser und wenn das so geht, dann ist der Ton halt mal ein bisschen schärfer.
Aber wie hat er euch in Balingen motiviert? Weil ihr wart ja teilweise 10-12 Tore weg und trotzdem habt ihr nicht aufgehört, Vollgas zu geben in Angriff und auch in Abwehr. Also das war ja schon eine Demonstration dann gegen Balingen.
Ja, das zieht sich bei uns so ein bisschen durch die ganze Saison. Ich glaube, außer das Spiel gegen Magdeburg, wo wir mit 10 Toren verlieren wir die Spiele, wenn dann einstellig oder waren immer knapp. Wir haben uns von Anfang an der Saison gesagt, uns ist egal, wie der Spielstand ist. Wir möchten einfach jedes Spiel 60 Minuten durchziehen. Egal, ob wir vorne sind, ob wir hinten sind. Wir möchten einfach jede Minute von dem Spiel nutzen. Und dieses Spiel war für uns so ein bisschen eine Befreiung gegen Ende der Saison. Wir wollten klar machen, dass wir nicht zu den Absteigern gehören und das haben wir, glaube ich, dort über 60 Minuten gezeigt und das war so ein Schritt in die richtige Richtung, was uns extrem viel Selbstvertrauen gegeben hat, dann für die weiteren Spiele, um den Klassenerhalt klarzumachen.
Was zeichnet denn den TSV Eisenach aus? Ist das so eine Gemeinschaft oder so ein Wir-Gefühl, was wir auch selbst gemerkt haben, als wir vor Ort waren, dass es einfach so ein riesengroßer Zusammenhalt wie bei einer Familie ist?
Ja, definitiv. Ich glaube, der Verein war schon immer so, dass alle dazugehören in dieser kleinen Halle sowieso. Du bist den Leuten sehr nahe. Ich glaube, Mischa prägt das auch so ein bisschen, dass er möchte, dass jeder da dazugehört, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und ich glaube, die Nähe von der Mannschaft zu den Fans macht das Ganze so ein bisschen aus. Jeder kennt sich, wenn du nach den Spielen dürfen alle Fans einmal auf die Platte kommen, dürfen bei allen Spielern eine Unterschrift abholen, mit jedem Foto machen. Und das gibt irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl. Ich glaube, alle 3000 Leute, die da in der Halle sitzen, haben das Gefühl, dass sie dazugehören. Und das macht das Ganze so ein bisschen aus.
Und wie ist das nach dem Spiel, abends beim Feiern? Wirst du da auch häufiger angesprochen?
ja. Kommt auch mal vor, also wir haben da die kleine Kneipe in der Halle, wo wir, wenn wir mal freitags oder samstags Spiel haben und dann eine Woche mal kein Spiel mehr haben, dann sitzen wir da auch manchmal und trinken mit den Fans mal ein Bier und das sind schöne Dialoge, die man da hat. Ich glaube, das hat man sonst bei keinem Verein, dass die Fans so dann mit den Spielern zusammensitzen, aber das macht den Fans Spaß und uns macht das auch Spaß.
Naja, es hat ja auch mit dem Sonntagzug von Leipzig dann zurückgefahren nach Eisenach.
Eisenach, ja. Das war eine spezielle Reise. Das war, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Das war, sehr speziell.
Gibt es da genauere Details?
Also ich habe mich da eher ein bisschen zurückgehalten, weil der Zug war schon sehr, sehr voll. Ich habe mich dann irgendwann da hinter die Bar gesetzt und habe die Ruhe ein bisschen genossen. Aber das war schon, also der Zug war voll, alle Leute sind gestanden, es wurde Bier ausgeschenkt und es lief Musik. Also ja, da wurde schon gefeiert.
Diese unorthodoxe Spielweise der Eisenacher, Angriff wie Abwehr, lag dir das jetzt besonders oder war das auch vielleicht speziell auf dich zugeschnitten?
Also wenn man von unorthodox spricht bei Eisenach, dann spricht man eigentlich immer von der Abwehr. Mhm. Damit habe ich ja, wie schon gesagt, nicht so viel zu tun. Aber auch diese Wege, die Mischa probiert hat, im Angriff zu finden, diese Lösungen, dann am Ende mit den vier Rückraumspielern, mit dem breiten Kreisläufer, viel auf 1 gegen 1. Ich glaube, das ist mir schon sehr zugute gekommen, weil das schon sehr mein Spiel ist, ja.
Okay. Was sind die Kriterien für dich, die entscheidend sind für die Auswahl deines Vereines? Ist es das mannschaftliche Umfeld? Ist es die Zukunftsperspektive, wo der jeweilige Verein hin will? Wo legst du für dich deine Kriterien?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du einen Trainer hast, der auf dich setzt. Ich glaube, das hat man jetzt gemerkt, wenn man meine erste mit der zweiten Bundesliga-Saison vergleicht. Dann hatte ich in der ersten Saison nicht ganz diese Spielanteile, die ich mir erhofft habe, weil ja das auch nicht ganz so, weil ich dem Trainer nicht das geben konnte, was er von mir wollte. Und diese Saison hat das zu 100% gepasst. Der Trainer wollte von mir was, was ich ihm geben konnte. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du ein Umfeld hast, einen Trainer hast, die auf dich setzen. Und natürlich möchte ich bei Vereinen spielen, die nach oben wollen. Also keine Vereine, die jetzt irgendwo im Mittelfeld rumspielen. Eisenach ist ein Verein, der jetzt erst kommt, der jetzt Schritt für Schritt dahin möchte. Aber ja, ich glaube, das Umfeld muss passen, der Trainer muss passen und die Ziele, die der Verein hat, die müssen auch zu den Zielen, naja, passen, die du selber hast.
Was sind deine Ziele für die Zukunft? Deutscher Meister werden oder?
Also ich habe jetzt das nicht definiert mit einem deutschen Meistertitel, aber ja, also die Champions League ist definitiv ein großes Ziel, dass man mal die Champions League gewinnt. Für mich persönlich, ich möchte der beste Spieler der Welt werden. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Das ist vielleicht ein großes Ziel, aber wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, ich möchte der beste Schweizer Spieler werden, dann hat auch noch jeder gelacht und jetzt bin ich es schon geworden. Also ich habe mir immer hohe Ziele gesteckt und die sind bei mir im Handball ja das Maximum.
Also wir wünschen dir erstmal für deine persönlichen wie auch für die Entscheidungen, in welcher Mannschaft du demnächst spielst, erstmal alles Gute und drücken die Daumen. Jetzt hast du ja im Januar diesen Jahres mit der Schweiz das Eröffnungsspiel bestritten gegen Deutschland in Düsseldorf im Fußballstadion. Was war das für eine Atmosphäre? Wie hast du das genießen können oder was waren deine Gefühle, deine Gedanken dazu?
Ja, das war ein sehr spezielles Spiel. Ich glaube, wir als Schweizer haben es dann die letzten Monate so ein bisschen probiert zu verdrängen. Also das Spiel an sich, nicht die Atmosphäre, sondern das Spiel an sich, weil es schon nicht die Leistung war, die wir uns erhofft haben. Aber die Arena war, ja, das war Wahnsinn. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die Stimmung, weil man nicht so viel mitbekommen hat, aber einfach, bevor wir da reingerufen worden sind, bevor mein Name aufgerufen worden ist, guckst du da rum und die Leute singen und das war also, ja, 53.000 Zuschauer, ich glaube, sowas kann man sich nicht vorstellen.
Also wir waren ja beide vor Ort und Henning hat auch nicht mitgeklatscht die ganze Zeit, der hat nur gestaunt.
Ich war fokussiert.
Aber also wir haben am Anfang vor dem Spiel gedacht, dass der Druck doch mehr bei den Deutschen liegt und dass eigentlich die Deutschen mehr aufgeregt sein müssten. Aber wenn wir das Spiel so die ersten Viertelstunden angeguckt haben, wirkte die Schweiz doch ein bisschen verkrampft.
Ja, ich glaube, dass wir am Anfang den Deutschen ziemlich in die Karten gespielt haben. Die waren definitiv auch sehr nervös, so wie wir auch. Niemand von uns hat jemals annähernd vor so einer Kulisse gespielt. Ich glaube, dass wir uns selber auch großen Druck gemacht haben, weil wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Klar haben wir gesagt, die Deutschen sind Favorit, aber wir haben definitiv eine Chance gesehen, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann am Anfang haben die Deutschen direkt den Zugriff gekriegt in der Abwehr, haben so Selbstvertrauen aufgebaut und das dann über 60 Minuten durchgezogen. Und wir haben irgendwie von Anfang an vorne und hinten einfach überhaupt keinen Zugriff gebraucht.
Wie war das Turnier für dich nach dem Spiel gegen Deutschland? Also wenn das jetzt ein einzelnes Spiel gewesen wäre, hätten wir gesagt, okay, wir haken das Spiel ab und machen einfach weiter, aber wie war das für dich nach dem Spiel, dass du wusstest, okay, jetzt geht die EM eigentlich richtig los?
Ja, das war, also ich glaube, jeder von uns hat noch so 1-2 Tage damit gekämpft, weil du dann auch nach dem Spiel mitkriegst, wer das alles gesehen hat. Irgendwie 300.000 Menschen in der Schweiz haben dieses Spiel live geschaut. Das ist schon Menschen, die noch nie Handball geschaut haben, haben mir geschrieben, dass sie dieses Spiel gesehen haben. Das hat in Deutschland irgendwie 7 oder 8 Millionen Live-Zuschauer gehabt im Fernsehen, 50.000 vor Ort. Das war schon, man hat dann so gedacht, boah, das wäre unsere Chance gewesen, jetzt den Schweizer Handball hier auf dieser Bühne zu zeigen. Aber ich glaube danach, so nach 1, 2 Tagen, wir haben dann darüber gesprochen, haben gesagt, wir können das jetzt nicht mehr ändern. Wir haben jetzt noch 2 Spiele vor uns, die EM zu genießen. Und ich glaube, man hat dann gegen Frankreich gesehen, dass wir unbeschwert aufgespielt haben. Die Franzosen haben uns definitiv auch dann unterschätzt. Aber ich glaube, das hat uns so ein bisschen Power dann gegeben in diesem Frankreich-Spiel.
Wie war das? Habt ihr einen Tag vorher in der Halle trainiert? Also das sind ja ganz, ganz andere Maße von der Halle. Man muss ja sich ja erst mal dran gewöhnen. Oder seid ihr einfach reingegangen und habt das Spiel gespielt?
Wir waren am Tag vorher in der Halle. Aber das war schon dort sehr eindrücklich. Das war jetzt zwar ohne die Zuschauer, also man hat wirklich bis an die Halldecke oben gesehen, rundherum war einfach nichts. Das war schon ein sehr spezielles Gefühl. Man ist es so ein bisschen beobachtet vorgekommen, weil man so auf diesem Spielfeld trainiert hat und rundum war einfach weit und breit war nichts. Das war schon ein spezielles Gefühl. Also wir wussten vorher schon so ein bisschen, wie die Halle ist, aber natürlich nicht mit den Zuschauern.
Mit der Erfahrung aus dem Spiel, was wirst du von der Emotion oder von der Einstellung beim nächsten Mal, wenn du eine ähnliche Kulisse hast, wirst du irgendwas anders machen oder?
Ich glaube, ich würde das Ganze nicht so ernst sehen. Also man hat vorher immer gedacht, boah, da sehen einen so viele Leute, aber am Ende ist es genau das gleiche Spiel, wie wenn du in Eisenach vor 3000 Leuten spielst. Einfach so ein bisschen, ich glaube, die Lockerheit wäre im nächsten Spiel ein bisschen mehr da. Also ich bin generell eigentlich ein Spieler, der nicht so verkrampft ist, der eigentlich immer Selbstvertrauen hat und sehr locker ist. Aber da muss selbst ich sagen, bei diesem Spiel war die Anspannung schon sehr, sehr groß.
Henning würde jetzt sagen, nicht so viel nachdenken mit dem Kopf, ne, sondern einfach spielen. Was wäre, wenn? Das ist so seine.
Ach, das kann man nie so pauschal sagen, aber das, was du sagst, ich glaube, das ist die große Kunst, ne? Fokussiert zu sein auf das, was deine Aufgabe ist im Spiel und das drumherum nicht so wichtig zu nehmen. Ja? Das ist natürlich immer leicht gesagt. Ich glaube, wir kennen das auch. Es gibt auch genügend Situationen, wo man sich geärgert hat, dass man halt nicht in diesen Flow gekommen ist. Ne?
Ja, also wir haben über dieses Spiel gesprochen. Andi hat seine Erfahrungen mitgegeben, weil er ja auch mal mit den Rhein-Neckar-Löwen irgendwie vor 45.000 Zuschauern, glaube ich, irgendwie in Hamburg gespielt hat oder sowas. Die haben von diesen Spielen erzählt, aber man hat dann gedacht, ja gut, das kriegen wir schon hin und so, aber wenn du dann da stehst und 53.000 Leute drumherum sind, ist das doch nochmal was anderes, als wenn man es vorher nur gehört hat.
Ja, wir haben auch mal auf Schalke gespielt, THW Kiel gegen Lemgo mit 35.000. Mhm. Also ich habe da erstmal so beim Training davor die ganzen Maße neu, also mit Kopf und mit den Augen erstmal neu, weil das Tor irgendwo mitten im Raum stand. Genau. Ja. Also du bist ja da hinten dran nochmal die Wand, ja, oder das Netz, aber da geht es ja nochmal 50 Meter weiter. Das musst du ja erstmal von den Augen alles so neu kalibrieren, sage ich jetzt mal.
Das stimmt, weil da war das Tor und hinten dran war einfach nichts.
Mhm. Ja.
Und du hattest irgendwie so das Gefühl, das Tor steht so im leeren Raum.
Genau, und deswegen frage ich ja, ob ihr da nochmal trainiert habt vorher, weil das echt schwierig ist, wenn man da reinkommt und nicht am Spieltag und da gleich spielen muss. Das ist schon tricky ein bisschen.
Ja, ist was anderes, ja.
Ihr seid jetzt mit einer Wildcard, habt ihr euch qualifiziert für die WM 2025. Und zwar in Dänemark, Norwegen und Kroatien. Da geht's wieder
gegen Deutschland.
Was macht ihr anders beim nächsten Spiel?
Man muss ja sagen, wir spielen ja in der Zwischenzeit im November noch die Quali für die nächste Europameisterschaft auch gegen Deutschland. Das heißt, wir haben jetzt sogar zweimal die Chance,
uns üben.
Zu revanchieren. Ja, und ich glaube, dieses Spiel im Januar kann man komplett abhaken. Das werden zwei komplett andere Spiele. Mhm. Deswegen, ich glaube, wir müssen nicht zu groß auf dieses Spiel im Januar schauen, sondern dieses Spiel im November und dann im Januar so nehmen wie jedes andere.
Jetzt hat Andi Schmidt gesagt, ihr habt euch die Wildcard verdient. Wieso habt ihr euch die Wildcard verdient?
Ja, ich glaube, das würde jetzt jede Mannschaft sagen, die Wildcard kriegt. Aber ich würde es da Andi bestätigen. Ich glaube, man hat gesehen gegen Slowenien, dass wir eine junge Truppe haben aus vielen Spielern, die mittlerweile in der Bundesliga spielen und die auch gezeigt haben, dass sie was können. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass wir das schon verdient haben. Wir waren gegen die Slowenen, die an der EM im Januar Fünfter oder Sechster den sechsten Platz gemacht haben. Die haben wir bis ins 7-Meter-Werfen gebracht. Das, glaube ich, hat sonst keine Mannschaft in der Quali geschafft. Und ich glaube, damit haben wir uns das Ganze schon so ein bisschen verdient.
Über deine persönlichen Ziele haben wir vorhin schon gesprochen. Was ist dein Wunsch, gerade jetzt auch bezogen auf Nationalmannschaft, was deine persönliche Entwicklung angeht, aber auch vielleicht die Ziele mit der Nationalmannschaft? Gibt es da schon Ideen, Visionen? Ich meine, ihr habt ja gut gespielt. Wir wissen um die Kleinigkeiten, die notwendig sind, um vielleicht auch stabiler in seinen Leistungen zu sein. Was kannst du uns darüber sagen?
Ja, also mein persönliches Ziel mit der Nationalmannschaft ist Olympia 28 LA. Ich glaube, das ist so ein guter Zeitpunkt, wo wir mit den jungen Spielern an so einem guten Punkt sein können, wo wir uns gut entwickelt haben. Und bis dahin wollen wir natürlich jedes Turnier spielen. Wir haben 28 auch im Januar noch die Heim-EM. Wir haben vorher ein paar WMs und EMs, die wir... Ja, wo wir wollen einfach, dass es selbstverständlich ist, dass wir bei solchen Turnieren dabei sind. Nicht, dass wir jedes Mal zittern müssen, dass wir bei so einem Turnier dabei sind, sondern dass es selbstverständlich ist, dass die Schweiz wieder an der EM oder an der EM ist, was es bisher nicht war. Und ich glaube, da müssen wir hin.
Was macht Andi Schmidt anders in der Nationalmannschaft als andere Trainer?
Ich hatte noch nicht so viele Trainer in meiner Karriere, muss ich dazu sagen, aber Andi, man merkt, dass er über lange Jahre auf diesem Niveau gespielt hat, dieses Niveau geprägt hat. Er kennt den Angriff wie wahrscheinlich kein zweiter. Du merkst, dass alles genau durchgeplant ist im Angriff, jede Aktion. Er hat für jeden Spieler einen Plan und das zeichnet ihn schon aus.
Und wer ist sein Co-Trainer für die Abwehr?
Den hat er noch nicht. Nein.
Henning weiß alles, glaube, in der Abwehr.
Also ich weiß, dass er noch an vielen Sachen arbeiten muss. Da gehört die Abwehr definitiv auch dazu. Er ist ein junger Trainer. Ich finde, dass er jetzt schon für die zwei Lehrgänge, die wir erst hatten mit ihm, das schon wirklich gut gemacht hat. Im Angriff sowieso, weil er sich da auskennt. Aber auch in der Abwehr. Aber er, also ja, wie gesagt, hat erst zwei Lehrgänge jetzt gemacht. Das heißt, er ist quasi erst zwei Wochen Trainer jetzt gewesen. Und für das war das schon richtig gut.
Also ich habe gesagt, Henning Weiß wäre ein guter Co-Trainer in der Schweizer Nationalmannschaft, weil der weiß, aus dem Tor konnte alles regeln mit der Abwehr. Da wusste genau, was zu tun ist.
Ja, ich kann dir, also vielleicht hast du ja die Nummer von Andi mal, aber sonst kann ich sie gerne mal weiterleiten.
Ich sag dazu
nichts. Willst du da nichts dazu sagen?
Ich sag dazu nichts.
Wie du früher immer hinten drin gestanden bist und hast gesagt, das musst du machen.
Dirigent. Einfach ein Dirigent.
Ja gut, das macht jeder Torhüter.
Das versucht
das
jeder
Problem Torhüter. Ist nur, dass
jetzt
manchmal
die Unterschiede wieder jetzt
zwischen Linkshänder und Rechtshänder, dass die Linkshänder eine extreme Kreativität haben, weißt du? Die haben eigene Ideen und Visionen von allem, weißt du? Also Trainer und so weiter gibt eine Taktik vor. Aber viele Linkshänder haben so ihre eigenen Ideen und deswegen ist Planung auf dieser Seite nicht immer möglich.
Ja, damit hat man es bei Mischa zum Beispiel sehr schwer, wenn man da plötzlich Ausflüge macht, die nicht angesagt wurden.
Okay. Sitzt man dann schneller als da auf der Bank oder wie ist das?
Ja, ich glaube, wenn man da mal ein paar Sachen macht, die nicht ganz so angewiesen sind, dann kann man schneller auf der Bank sitzen, ja.
Oder wie ist das? Schreit er ihn dann ein nach dem Spiel? Oder?
Ja, ich glaube, dass... Wie am Anfang gesagt, bei uns hat jeder ganz genau seine Aufgabe und jeder soll sich in seinem Rahmen bewegen, dass das Team erfolgreich ist. Und wenn sich halt einer nicht dran hält, dann ist es die Aufgabe der anderen und vom Trainer, jeden zurechtzuweisen, dass er bitte wieder seine Aufgabe zu erledigen hat.
Der Trainer, nicht der Torhüter, Henning.
Ach so, jetzt verstehe ich, was du wolltest. Alles klar, ich verstehe. Manuel, jetzt du startest ja nur gerade durch mit deiner Handballkarriere. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass du dich vielleicht auch schon damit beschäftigst, was nach deiner Handballkarriere kommt. Gibt es da schon Ideen, Visionen, Vorbereitungen, die du verfolgst?
Ja, also ich finde, ich möchte definitiv im Handballbusiness bleiben, weil ich einfach diesen Sport liebe mit allem, was dazugehört. Am liebsten natürlich als Trainer. Ich finde, ich möchte ja weiter mit Mannschaften arbeiten in diesem Gefüge. Ich finde, das ist einfach ein schönes Leben, wenn ich so sagen kann. Also jeden Tag mit Menschen zu arbeiten, die auch was erreichen wollen, das ist definitiv was, was ich auch nach meiner aktiven Karriere machen möchte.
Okay, hört sich gut an. Manuel, unsere Fragen sind beantwortet. Trotzdem sagen wir erstmal vielen Dank, möchten dir aber den letzten Satz geben. Also wenn du noch irgendwas zu sagen hast, was wir vielleicht nicht gefragt haben, dann hast du jetzt die Möglichkeit.
Ich habe eigentlich alles gesagt. Ich glaube, die wichtigsten Menschen um mich herum sind wahrscheinlich noch meine Eltern, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Die kommen wahrscheinlich immer zu kurz. Man redet immer über die Trainer und Mentoren, die ich habe. Natürlich ist Mischa ein großer Punkt in meinem Leben, wieso, dass ich erfolgreich Handball spiele. Aber ohne meine Eltern, ohne meine Schwester, ohne meine Familie wäre das Ganze definitiv nie möglich gewesen. Ich habe von früh an die Unterstützung bekommen, dass ich diesen Weg gehen kann. Und dafür bin ich ihnen einfach nur dankbar. Ja, ich glaube, das ist so das Einzige, was wir noch nicht angesprochen haben.
Ich finde das auch ein schönes Schlusswort. Von daher nochmal vielen Dank. Dir alles Gute, noch einen schönen Urlaub, gute Vorbereitungszeit für die neue Saison und dann, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen mit der Schweizer Nationalmannschaft. Dir alles Gute,
vielen Dank.
Danke.
Schönen Sommer.
Ciao.
Ciao, ciao.